Am heutigen Mittwoch wählte der Sächsische Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Im zweiten Wahlgang setzte sich dabei Amtsinhaber Michael Kretschmer mit 59 Stimmen durch. Doch der CDU-Politiker hatte zwei Kandidaten, den AfD-Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban und den Landtagsabgeordneten und früheren Oberbürgermeister von Grimma Matthias Berger, der mir jetzt zugeschaltet ist. Herr Berger, ich grüße Sie und komme direkt mit der ersten Frage um die Ecke. Als direkt gewählter Einzelabgeordneter waren Sie ein Außenseiter. Wollten Sie tatsächlich Ministerpräsident werden oder ein politisches Zeichen setzen?
Es ging um beides. Also wenn man die positiven Rückmeldungen, die ich von der Basis hatte, zugrunde legt, also wenn es eine Urwahl gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich eine gute Chance gehabt zu gewinnen. Die Bevölkerung in Sachsen, die wünscht sich Veränderung, genau genommen eigentlich fast einen Neustart. Die Unzufriedenheit mit der Situation ist groß und ich habe so viel Unterstützung da erfahren, aber leider ist es eben so, dass im Landtag selber, da fehlt eben wahrscheinlich den meisten Abgeordneten die Kenntnis von der Situation im Land, wie dramatisch das mittlerweile bei uns ist und wahrscheinlich dann auch eben die Portion Mut, um mal neue Wege zu gehen. Jetzt klammert man sich wieder an diese Minderheitsregierung und es ist aus meiner Sicht auch absurd, wenn ich das gleich sagen darf, dass genau genommen die CDU jetzt ihre Macht sichert mit dem linksgrünen Lager. Also in Sachsen wie ganz Deutschland sind so zwei Drittel der Bevölkerung sind eigentlich per se konservativ und aber das bringt sich, oder das wird im Wahlergebnis zwar sichtbar, aber das wird dann nicht umgesetzt im Landtag, sondern die linksgrüne Seite hat eben die CDU hier völlig in ihre Abhängigkeit geführt. Und das wird kurz oder lang, wird das im Prinzip auch zum Untergang dann der CDU führen in Sachsen. Und das ist nicht gut, sondern wir wollten eine moderne, konservative Politik als Freie Wähler. Das war unser Ansatz und haben eben diese Idee gehabt mit der Expertenregierung, weil wir glauben, wir sind an dem Punkt, dieses Parteiengeplänkel nützt niemand mehr. Das können wir uns gar nicht leisten. Der Bürger möchte von uns dramatische Veränderungen jetzt erarbeitet haben oder vorgeschlagen bekommen. Und das wird ja nicht geliefert, das wird weiter gewurschtelt, sagen wir in Sachsen.
Lassen Sie mich bitte da gleich anknüpfen, Herr Berger. Wie sollte eine solche Expertenregierung, der MDR schreibt, nach Schweizer Vorbild konkret aussehen? Wären dort alle Parteien eingebunden und es gäbe quasi keine Opposition?
Das wäre es gewesen. Also wir kommen ja aus einem ganz anderen Extrem. In Sachsen, insbesondere hier in Sachsen, hatte sich das ja so nach der Wende herausgebildet, bedingt durch Kurt Biedenkopf als sehr klugen und sehr akzeptierten Mann gab es ja immer absolute Mehrheiten für die CDU und die hat sich dann einfach das angewöhnt, durchzuregieren. Das heißt, wir sind die CDU und die Opposition ist die Opposition und die können ein bisschen mitmachen, aber entscheiden dürfen sie nichts. Das hat sich dann über die Wahlergebnisse ein bisschen relativiert. Dann mussten sie eben mal die Grünen, die SPD mit reinnehmen, dann wieder die FDP, dann wieder die Grünen. Und jetzt sind sie in dem, eben weil sie so beliebig geworden sind, die CDU, sind sie an dem Punkt, dass sie eben nicht mal mehr gemeinsam mit der SPD die Mehrheit haben. BSW, die haben sie im Prinzip schlecht behandelt. Die haben gesagt, Dankeschön, das ist nicht unser Stil. Und jetzt sind sie dort, wo sie sind. Und das ist keine Situation, die dauerhaft befriedigend wird, sondern das ist etwas Beliebiges. Und unser Ansatz war ein anderer. Wir haben gesagt, wir binden alle mit ein. Alle. Ich betone das ausdrücklich. Wir Freie Wähler haben gesagt, wir wollen Brücken bauen statt Mauern. Wir wollen im Prinzip jeden mitnehmen. Wir wollen im Prinzip eine gute Idee als Leitspruch dann stehen lassen und oder umsetzen. Und die Idee war, alle an einen Tisch. Sicher sollte man dann bitte die Größen der Ministerien, die Bedeutung der Ministerien beachten bei der Verteilung. Und es gibt da ein Modell, das haben wir auch klar nochmal dann den Abgeordneten vor Augen gehalten. Das Modell wäre gewesen im Prinzip, dass jeder Minister erstmal ein Stimmrecht hat und dann in dem zweiten Gang im Prinzip nochmal die Stimmen gewichtet werden, sodass man schon ein Spiegelbild gehabt hätte von den Wahlergebnissen und nicht so wie das jetzt ist, dass im Prinzip genau genommen die CDU von linksgrünen Parteien, deren Existenz berechtigt ist und sicher auch richtig ist, die wird die CDU jetzt durch die Manege gezogen und gibt eigentlich die Mitte, sage ich mal, der Politik preis. Und das war unser Gegenentwurf.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Berger. Das heißt, in Ihrem Modell würden alle Parteien Minister ins Kabinett entsenden? Oder denken Sie an eine Regierung aus Technokraten, also parteifremden Fachleuten?
Ja, das wäre jetzt richtig, dass ich es nochmal ansprechen. Das war im Prinzip die zweite Stufe. Die Parteien stellen Experten. Das war eigentlich die Idee. Und Experte meint, so haben wir das definiert, das sollte jemand sein, der möglichst nicht ein Funktionär in irgendeiner Partei ist. Eher Parteizugehörigkeit ist eher Privatsache, dass die da aus irgendeinem Lager kommen. Das ist eben so. Ansonsten wäre Bedingung gewesen, eine persönliche und fachliche Eignung. Das heißt, er hätte einschlägig in diesem Beruf arbeiten müssen oder sie. So wie das jetzt ist, das ist im Prinzip egal, was die Leute für eine fachliche Qualifikation haben, nur weil sie in irgendeiner Partei sind, werden sie dann irgendwie Minister für irgendwas. Welche desaströsen Folgen das für unser Land hat, das haben wir ja im Prinzip auf Bundesebene gesehen, an der Außenministerin, und anderen Leuten, die da im Prinzip irgendein Amt aufs Auge gedrückt kriegen oder weil sie es klasse finden und dem dann eigentlich überhaupt nicht gerecht werden, weder von der Ausbildung noch von der Persönlichkeit. Und das wollten wir anders machen. Das war der Ansatz, aber natürlich bei diesem, sagen wir, Politik, Partei, Establishment, welches wir momentan haben, würde das ja bedeuten, die müssten Macht abgeben, die müssten gut bezahlte Posten opfern und das ist natürlich nicht gewollt. Die teilt man lieber unter sich selbst auf und deswegen haben wir eben wieder so eine Regierung von Nichtfachleuten. Das ist das Problem.
Neben der Minderheitsregierung in Sachsen hat auch die neue Koalition in Thüringen keine eigene Mehrheit. In Brandenburg ist die Mehrheit von SPD und BSW knapp. Einen ersten Fraktionsaustritt konnte das Bündnis Sahra Wagenknecht offenbar gerade noch verhindern. Sind die Zeiten von Mehrheitsregierungen im Osten generell vorbei?
Es scheint so zu sein, ja. Das zersplittert sich immer weiter. Die Unzufriedenheit wird immer größer. Es gibt keine klare Richtung. Es ist schade. Demokratie wird eben gerade momentan schlecht gelebt. Aber das hat auch mit diesem Beharrungsvermögen der einzelnen Player zu tun. Die sind eben nicht bereit, mal ein Stück Macht abzugeben. Und es ist den Leuten auch schwer zu erklären, gerade in Thüringen zum Beispiel, wenn der eigentliche Gewinner, sag ich mal, in dem Fall war es ja die AfD, die hat ja, glaube ich, mehr als die CDU, die wird bei dem Regierungsbildungsprozess ausgeblendet. Also aus meiner Sicht ist das politisch schlechter Stil und zum Schluss aber auch das Ergebnis unserer ja, Parteienlandschaft. Wenn man das ja, alles über Direktmandate regeln würde, würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber es ist es ist eine Tendenz zu erkennen, dass das immer weiter sich entfernt eigentlich von der Basis. Also die Parteien, die mitwirken sollen und nicht, dass das Monopol haben bei der Meinungsbildung, sichern sich hier immer mehr Einfluss und Einfluss und Einfluss. Und das halte ich für eine echte Gefahr. Die Leute möchten den von ihnen gewählten Mann, Frau, wollen die sehen auf der Straße, wollen wissen, wie der entscheidet. Da muss ich denen gegenüber verantworten. Und das passiert ja gar nicht mehr. Sondern das werden irgendwelche Listen. Wir haben es ja gesehen, bei der Reformierung des Bundeswahlgesetzes hat man ja genau genommen auch dieses Direktmandat entwertet und noch mehr auf die Listen gesetzt. Also ich finde es immer so ein bisschen heuchlerisch, weil man redet immer von Demokratie, Demokratieprogramme und wir müssen doch mehr Beiräte gründen und Bürgerbeteiligung. Und genau genommen versuchen die Parteien, sich immer mehr Macht und Einfluss zu sichern. Und das ist aus meiner Sicht tendenziell eine ganz gefährliche Entwicklung. Die Leute fragen sich eigentlich, warum sie zur Wahl gehen, wenn sie, die gewählt werden, in Sachsen, sag ich, wenn eben 30% oder es waren ja 40 Stimmen im Landtag, die kommen überhaupt nicht zur Geltung, die werden quasi ausgeblendet. Und in Thüringen habe ich gerade beschrieben, das verstehen die Leute nicht. Die wollen das einfach geregelt wissen. Und es gibt übrigens auch für mich, ich bin oft gefragt worden, wie stehen Sie zur AfD? Diese Brandmauer Geschichte halten wir für sehr schräg. Es gibt für uns keine Abgeordnete erster und zweiter Klasse. Die sind gewählt, die sind allein ihrem Gewissen unterworfen. So, und dann müssen wir einfach mit denen umgehen. Und wenn die eben abstimmen, stimmen sie ab. Aber die dann eben ausblenden und machen, das ist kein politisch guter Stil. Und ja, tut der Demokratie insgesamt nicht gut.
Sie haben jetzt eine deutliche Kritik am Parteienstaat formuliert, Herr Berger. Wie stehen Sie zu plebiszitärer Demokratie, aber auch zu den in Sachsen weiterhin lebendigen Montagsdemonstrationen?
Na gut, zu den Demonstrationen kann man schlecht was sagen. Das ist von Ort zu Ort verschieden, muss ich sagen. Da gibt es, sagen wir so, fast intellektuelle Ansätze, wo das so wie Speaker's Corner, die Leute reden halten, das ist sicher okay. Dann gibt es auch ganz schräge Demonstrationen, da kann man schlecht pauschal was dazu sagen. Ansonsten diese Plebiszitären-Elemente wie in der Schweiz, das ist sehr umständlich, aber aus meiner Sicht ist das die einzige echte Alternative, mit der man hier den Leuten wieder Mut machen könnte in Richtung Demokratie. Also ich war ja jahrzehntelang Bürgermeister, wir hatten mal überlegt, so eine Art, darf man fast gar nicht mehr sagen, so einen Entscheidungstag D-Day einzuführen, wo man sagt, alle maßgeblichen wichtigen Dinge entscheiden wir gekoppelt an eine andere Wahl. Weil ich glaube, das ist das Einzige, womit du die Leute insgesamt befrieden kannst, wenn eben dann die gesamte Bevölkerung eine Sache entscheidet. Mittelbare Demokratie, die ist sicher ein bisschen effektiver, aber die Leute kommen dann manchmal auch in Erklärungsnot. Insofern ist das wahrscheinlich, ist das wirklich überlegenswert, dass man das nochmal macht.
Die Staatsregierung in Sachsen ist auf Stimmen der Opposition angewiesen. Was vermuten Sie? Erleben wir nun ein Parlament, in dem der Ministerpräsident tatsächlich Kompromisse mit der Opposition schließen muss? Oder werden AfD und BSW darum konkurrieren, als Mehrheitsbeschaffer anerkannt zu werden?
Keine Ahnung, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist bloß festzustellen, dass dieser Konsultationsmechanismus aus meiner Sicht, das ist ein totgeborenes Kind. Schon deshalb in der Vorstellung in der ersten Runde haben die sich ja widersprochen. Der CDU-Vertreter hat gesagt, ja, wir binden alle ein. SPD hat sofort gesagt, wir binden alle ein, außer die AfD. Da war schon mal ein eklatanter Widerspruch. Also selbst die Geschäftsgrundlage diesbezüglich, die ist nicht geklärt. Insofern glaube ich nicht daran, dass es funktioniert. Man macht sich hier was vor, das wird so nicht funktionieren. Was mich da am meisten geärgert hat, war, dass man sich so fast bedankt hat für das Wahlergebnis und hat gesagt, wir können jetzt endlich mit allen reden. Das hätte man auch eher machen können. Ich glaube, für die CDU ist das fast eine Demütigung, die Situation, in der sie sich jetzt befindet. Sie kommt ja eben, wie vorhin beschrieben, aus einer Situation, da wurde einfach alles durchbefohlen und die ganze Opposition wurde eigentlich abgewatscht. Deswegen ist es für mich eigentlich wirklich erstaunlich, mit welchem, sag mal, mit welchen guten Einvernehmen jetzt links, grün, CDU hier in Sachsen, Hauptsache die AfD ausblenden, agieren. Ich denke, das würde den Linken mal gut tun und auch den Grünen, daran zu denken, wie sie in Zeiten der absoluten Macht der CDU behandelt worden sind. Aber erstaunlich, wenn es eben darum geht, Macht zu halten, dann hält man eben ganz schnell wieder zusammen. Also ich finde das enttäuschend. Das ist eine schlechte Außenwirkung für unseren sächsischen Freistaat.
Welche Chancen sehen Sie für sich als Landtagsabgeordneten in dieser Situation? Glauben Sie, mit anderen Oppositionsparteien oder vielleicht auch mit der Koalition einzelne Vorhaben durchsetzen zu können?
Ja gut, das ist also einerseits, das sind ja 120 Abgeordnete, da gibt es ja Gespräche bei jeder Gelegenheit, wo man schon steuern kann, reden kann, argumentieren kann. Und das Zweite ist, wir haben ja die besondere Situation in Sachsen, dass ich bin die 41. Stimme, wenn man das so sehen möchte. Das heißt, wenn man maßgebliche, größere Dinge, die verfassungsrelevant sind, ändern möchte, braucht man ja eine Zweidrittelmehrheit. Und da bräuchte man davon ausgehen, dass die AfD zum Beispiel der Lockerung der Schuldenbremse nicht zustimmen wird, wäre ich mit meiner Stimme die entscheidende Stimme. Und gerade die Schuldenbremse, die wird für uns jetzt von erheblicher Bedeutung werden, weil die Steuereinnahmen wegbrechen, die Infrastruktur bricht zusammen, wir brauchen Geld in Größenordnung. Und leider muss sagen, ist die Staatsregierung eben nicht ehrlich da, sondern die werden immer noch mehr Versprechen gemacht und die werden versuchen jetzt, als erstes werden sie versuchen, diesen Rentenfonds, den Generationsfonds zu plündern. Das halte ich schon für fatal, müsste man mal hinterfragen, ob das überhaupt zulässig ist oder ob das verfassungsrechtlich relevant ist. Und das nächste ist eben dann die Schuldenbremse, um da im Milliardenbereich seine Schulden aufzunehmen. Und da kann ich Ihnen sagen, ich bin rigoros gegen die Auflösung der Schuldenbremse, nicht weil ich die klasse finde per se, sondern rentierliche Kredite, investive Kredite machen manchmal durchaus Sinn, aber darum geht es ja hier gar nicht, sondern man will im Prinzip den sich immer weiter aufblähenden Verwaltungsapparat damit finanzieren. Und ich denke, das ist unser Ansatz, dieser Staat braucht ein Heilfasten. So wie wird das, sag ich mal, wie das in der Medizin beschrieben ist, einfach mal Heilfasten machen. Das heißt, mal wieder vielleicht mal ein bisschen runterkommen. Und neben dem Abnehmen ist ja ein toller Effekt bei dem Heilfasten, dass man einfach mal sich wieder vielleicht mal mit sich selbst ins Reine kommt und mal überlegt, was sind die Prioritäten im Leben. Und das täte auch diesem Staat mal gut. Ich denke, da wird viel Geld rausgeschmissen für völlige Unsinnigkeiten. Und das muss einfach mal wieder per Heilfasten geklärt werden. Und
Ja.
wenn das geklärt ist, wenn wir das Wunschgewicht haben, dann kann man über rentierliche oder investive Kredite durchaus nachdenken, aber bis dahin bestimmt nicht.